Bibliocast, der Podcast der Stadtbibliothek Heilbronn, bietet Einblicke in die Welt der Heilbronner Stadtbibliothek mit ihrem Umfeld. Interviews, Themen, Texte und Reportagen rund um Orte, Medien und Literatur. Folge 12. Ludwig Pfau.
Du kehrst mir den Rücken mit schiefem Gesicht? Ich springe, sei steht, in den Neckar drum nicht.
Das ist gut.
Was machst du?
Ich lese.
Was liest du denn?
Das ist eins der sogenannten Burschenlieder von Ludwig Pfau.
Ludwig Pfau? Kenne ich nicht.
Du bist ja auch nicht aus Heilbronn.
Du doch auch nicht.
Ja, aber mindestens, wenn man hier wohnt, sollte man schon mal von ihm gehört haben. Deshalb ja auch die neue Bibliocast-Folge über Ludwig Pfau. Der wäre im August 200 Jahre alt geworden.
Ich guck mal auf Spotify.
Nein, das heißt nur Burschenlieder. Ludwig Pfau ist kein...
Da, ich hab was.
Schau, dort spaziert Herr Biedermeier und seine Frau den Sohn am Arm.
Wenn es vor 150 Jahren Spotify gegeben hätte. Damals war Ludwig Pfau in ganz Deutschland bekannt.
Damals gab es ja noch keine Charts.
Damals gab es hier noch nicht mal Demokratie. Gedichte, die andere dann vertont haben, so wie Sergio Viseli hier das heute noch macht, Gedichte hat Ludwig Pfau nur ein paar Jahre lang geschrieben. Ihm war vor allem die Gesellschaft wichtig, in der er leben wollte. Für Demokratie, für Mitbestimmung, für Föderalismus.
Der war ja schon ganz schön vogue für seine Zeit.
Naja, ein Revolutionär eben. Ein Revolutionär aus Heilbronn.
Und über den machst du jetzt einen Podcast?
Ja, ich habe...
Lass mal gucken, was du schon hast.
Ja, ich habe...
Ach, das habe ich mir doch gedacht. Von wegen Podcast. Hier, du chattest mit anderen Frauen. FaceTime.
Nein,
das ist... Oh, jetzt kommt die Ich-kann-das-erklären-Nummer.
Nein, das ist Miriam Eberlein vom Stadtarchiv Heilbronn. Die habe ich zu Ludwig Pfau interviewt. Hör mal, was die sagt.
Er hat immer wieder versucht, den besten Ausdruck zu finden, die beste Form zu finden. Seine Setzer, die hatten so ein bisschen die liebe Mühe mit ihm, weil er eben immer auf den allerletzten Drücker die Sachen abgeliefert hat. Das ist mir persönlich sehr sympathisch und mir geht es genauso. Er muss ziemlich sprachbegabt gewesen sein. Er muss so gut Französisch gesprochen haben, dass die Franzosen ihn für seinen Schreibstil gelobt haben, auf Französisch. Und ich meine, das will wirklich was heißen, wenn man kein Muttersprachler ist, dann in einer Fremdsprache so zu schreiben, dass die Muttersprachler sagen, jawohl, das ist richtig schön und gut geschrieben.
Und, bist du jetzt beruhigt?
Naja, ich frage mich, warum er auf Französisch geschrieben hat.
Also, Pfaus Vater war Kunstgärtner hier in Heilbronn. Und Pfau wollte nicht Theologie studieren, so wie seine Eltern das mit ihm vorhatten. Da haben sie ihn nach Frankreich in eine Gärtnerei geschickt. Und von da kam er bald nach Paris. Das fanden die Eltern nicht ganz so witzig, weil er in Paris nicht mehr gärtnerte, sondern in die Kunstszene rein wollte. Hat Porträts gemalt, um sich über Wasser zu halten. Von den Eltern gab es kein Geld mehr. Da war er erst 19.
Zeichnen konnte er auch?
Na, verhungert ist er nicht. Aber er musste wieder zurück nach Heilbronn, wegen Militärdienst.
Und dann Theologie?
Nein, Kirche lag ihm genauso wenig wie Krieg. Pfau war entschiedener Pazifist. Und zu Hause aus der elterlichen Gärtnerei Blumenzwiebeln für Eduard Mörike nach Kleversulzbach ausliefern, das war auch nicht sein Lebensziel. Er durfte dann in Tübingen Philosophie studieren. Aber Pfau war so viel mehr. Hör mal hier.
Für mich ist der Ludwig Pfau einer der bedeutendsten Intellektuellen des 19. Jahrhunderts. Für mich vor allen Dingen ein hervorragender politischer Lyriker. Er war in vielem richtungsweisend für die Zukunft. Und er, Pfau, war einer der beliebtesten und bekanntesten Volksmänner, so nannte man die damals, der sich in die Politik eingemischt hat, um eben den Leuten zu helfen in einer Zeit, in der es noch große Armut gab. Auch im literarisch-künstlerischen Bereich hat uns Pfau heute noch was zu sagen. Es ist falsch, ihn in dieser Nische der Vergessenheit zu belassen.
Respekt. Aber dass er so viel gemacht hat, ohne berühmt zu werden.
Das ist es ja. Im 19. Jahrhundert war er in Deutschland viel bekannter als heute selbst in seiner Heimatstadt.
Und wer war das jetzt?
Das war Erhard Jöst, Heilbronner Stadtrat und Kabarettist.
Der könnte doch...
Ne, macht er ja auch. Es gibt wohl keinen, der so viel für Pfau trommelt wie Erhard Jöst. Die machen ja, also er und sein Kabarett, machen eine ganze Pfau-Revue mit Texten und Liedern und biografischen Szenen.
Aber derzeit ist ja immer noch Corona.
Stimmt.
Der hat kein Glück, der Ludwig Pfau.
Ja, stimmt. Er ist auch verurteilt worden und musste in die Schweiz und später nach Frankreich ins Exil. Sonst hätte man ihn hier 20 Jahre lang eingesperrt.
Was hat er denn gemacht?
Artikel geschrieben. Von Stuttgart aus. Er hat dort ein satirisches Magazin mitgegründet, den Eulenspiegel. Die standen an der Seite der Märzrevolutionäre, die für ein liberaleres und demokratisches Deutschland gekämpft haben. Politische Artikel und Satiren, also.
Das hat gereicht für Gefängnis.
Damals schon. Deswegen, ja. Das war noch nicht wie heute. Pressefreiheit in Deutschland gab's nicht. Wer sich damals Demokrat nannte, galt als Vaterlandsverräter. Das Militär unter preußischer Führung war stark und auch brutal gegen die eigene Bevölkerung. Erhard Jüst nochmal.
Die politischen Lieder, die waren für den politischen Kampf gedacht. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Lyrik war damals auch gedacht für den Kampfeinsatz in der Politik. V. hat sehr viel sozial engagierte Gedichte auch für Bettler und für die armen Leute geschrieben. Und da hat er sich die Hilfe von der Religion erhofft und die ist ja nicht gekommen. Ne? Die haben sich auf Seiten der Herrschenden geschlagen. Und er sagt, man muss auf Erden hier, so wie es der Heine auch formuliert hat in seinen Wintermärchen, auf Erden schon das Himmelreich errichten, dafür sorgen, dass die Leute nicht an Hungers sterben.
Da könnte man ja einen ganzen Roman drüber schreiben.
Ja, schon passiert. Und jetzt im Frühjahr erschienen. Ludwig V., der vorbestrafte Ehrenbürger von Ulrich Meyer. Der hat alles recherchiert, was man noch recherchieren kann. Ludwig V.s Wohnung und die entsprechenden Bestände im Heilbronner Stadtarchiv, alles im Krieg zerstört worden.
Den könntest du doch fragen, den Ulrich Meyer.
Ich habe ihn angerufen. Hör mal.
Ludwig V. stand damals nicht allein. Also es gab im Kreisreich, im Deutschen Kreisreich, sehr wohl eine Opposition. Und zu dieser demokratischen Opposition, da zählte auch Ludwig V. Aber es gab eine ganze Reihe noch weiterer Leute, die an der Seite von Ludwig V. für ein anderes Deutschland gekämpft haben. Gerade heute, wo wir kritischen Journalismus zum Beispiel in Belarus sehr interessiert beobachten, muss man sich eigentlich vor Augen halten, eine solche Rolle hat Ludwig V. im Bismarckstaat gespielt.
Und was hat V. im Exil gemacht?
Er kannte sich ja schon aus in Frankreich. Und er war auch nicht der Einzige. Heinrich Heine ging es ähnlich. Die beiden kannten sich gut. V. hat übersetzt und war als Kunstkritiker tätig.
Aber er kam wieder zurück nach Deutschland.
Ja, und er musste nicht ins Gefängnis. Es gab eine Generalamnestie. Da ging er nach Stuttgart. Da war damals politisch mehr los.
Er war also auch Politiker.
Ja, er hat die Volkspartei mitgegründet.
Die gibt's aber heute nicht mehr.
Ja, fragen wir so. Aus der Volkspartei wurde die Deutsche Volkspartei. Aus der Deutschen Volkspartei wurde die Fortschrittliche Volkspartei. Aus der Fortschrittlichen Volkspartei wurde die Deutsche Demokratische Partei. Und dann hat man doch lieber gleich die Volkspartei nochmal gegründet, 1946. Und daraus hat man dann 1948 die FDP gegründet.
Und was wollte V. politisch?
Sein Motto war Magnis Superbus Parvis Modestus.
Aha, stolz gegenüber den Großen, bescheiden gegenüber den Kleinen.
Genau. Er wollte viel von dem, wovon wir heute einiges haben. Eine föderalistische Demokratie in einem vereinigten Deutschland mit Pressefreiheit. Aber damals war das noch ein heißes Eisen. Und was er gar nicht mochte, war Preußen. Wie hat das Erhard Jüst so schön zitiert? Warte mal, ich finde das gleich. Ja, hier.
Preußen ist eigentlich kein Land, das ein Militär hat, sondern ein Militär, das ein Land hat.
Aber wenigstens war V. dem Gefängnis entgangen.
Ja, nicht ganz. Mit fast 60 Jahren hat sie ihn noch zweimal erwischt. Einmal musste er für 4 Wochen in Stuttgart ins Gefängnis, weil er angeblich zu frankreichfreundlich war. Und auch in Heilbronn musste er wegen Kritik an der preußischen Staatsmacht 3 Monate einsitzen.
In Heilbronn? Aber hatte er hier nicht viele Freunde?
Na doch. Zum Glück auch den Gefängnisdirektor Karl von Köstlin. Der hat ihm die Zelle gemütlich einrichten lassen. Aber die Sache war trotzdem ernst und V. hat sich nicht verbiegen lassen. Und als er endlich entlassen wurde, stand das in vielen Zeitungen, in ganz Europa. V. war immerhin ein Journalist, ein Kollege, der für seine Meinung eingesperrt worden war.
Ein netter Gefängnisdirektor.
Der wenig später den Heilbronner Kunstverein mitgegründet hat.
Und was hat V. danach noch in Heilbronn gemacht?
Ja, von Stuttgart aus nicht mehr sehr viel, aber Ulrich Meyer hat recherchiert.
Was sieht es zum Beispiel auch bei den Denkmälern, die man heute noch in Heilbronn sieht und die mit Ludwig V. zu tun haben, zum Beispiel das Robert-Meyer-Denkmal oder auch das Denkmal für die deutsche Einheit im Alten Friedhof, da hat sich die Stadt ganz offiziell an Ludwig V. gewandt und ihn gebeten, einen Entwurf zu machen jeweils. Und aufgrund dieser Entwürfe sind dann die Denkmäler gestaltet worden. Der ist nach Heilbronn gefahren und hat dort seine Vorstellungen von dieser Neugestaltung den Stadtfeldern dargelegt.
Ob er sich selbst sozusagen als denkmalwürdig gesehen hat, das weiß ich nicht. Ich glaube, so wahnsinnig eitel war er nicht. Dem geht es wirklich, zum größten Teil in seinen Texten geht es um die Sache. Der verkämpft sich wirklich um die Sache und will die Sache nach vorne bringen. Ich glaube nicht, dass er das Gefühl hatte, dass er nicht bekannt oder berühmt war, denn zu seinen Lebzeiten, glaube ich, war es tatsächlich anders.
Der Roman über Pfau heißt im Untertitel Der vorbestrafte Ehrenbürger.
Ja, sein Freundeskreis hat sich dafür eingesetzt, dem mittlerweile erkrankten Ludwig Pfau die Ehrenbürgerwürde von Heilbronn zuzuerkennen, weil er doch ein bedeutender Sohn der Stadt ist. Und Erhard Jöst kennt auch den anderen Grund.
Also er hat nicht viel verdient. Und wenn man damals zum Ehrenbürger ernannt worden ist, wurde das mit einem kleinen Salär verbunden. Na? Und er hat dann ab der Zeit, wo er zum Ehrenbürger ernannt worden ist, bis zu seinem Tod eine gewisse finanzielle Absicherung gehabt.
Und also war Ludwig Pfau in seinen drei letzten Lebensjahren Ehrenbürger seiner Heimatstadt Heilbronn. 1894 starb er. Und so einer wie Pfau stirbt nur einmal.
Aber?
Aber begraben wurde er mehrfach. Darüber habe ich auch mit Miriam Eberlein vom Stadtarchiv gesprochen.
Es gab eine Trauerfeier in Stuttgart. Dann hat man den Leichnam mit dem Zug nach Heidelberg verschafft. Dort ist er dann eingeäschert worden. Dann hat ihn ein Heilbronner Kaufmann mit nach Heilbronn genommen in der Urne. Hat die Urne erstmal bei sich zu Hause aufbewahrt, weil man nicht so genau wusste, wohin damit. Und erstmal überlegen musste. Und dann gab es eben den Vorschlag, dass man ihn auf dem neuen Hauptfriedhof in der neuen Leichenhalle eine Nische schafft, wo die Urne untergebracht werden kann. Das hat dann die Stadt in die Hand genommen. Ja, aus seinem Freundeskreis hat dann Peter Bruckmann eine Schmuckurne gestiftet. Das ist die, die dann heute noch oben auf dem Friedhof steht. Also 2 Jahre später nochmal sozusagen feierlich in der Schmuckurne beigesetzt. Ich glaube 1924, da ist seine Schwester gestorben. Und da hat man die Schwester, die Urne der Schwester und die Urne von ihm dann in einem Erdfeld erdbestattet. In Heilbronn gab es fortschrittlich denkende Menschen, die sich also für die Kremation engagiert haben. Das war ja noch nicht erlaubt in Württemberg. Und man hat sich aber in Heilbronn ziemlich bald nach dem Tod von Ludwig Pfau dann zu einem Verein zusammengefunden und hat gesagt, wir müssen diese Feuerbestattung, das müssen wir voranbringen. Dieser Verein hat dann dafür gesorgt, dass in Heilbronn einige Jahre später dann das erste Krematorium in Württemberg überhaupt entstanden ist. Und da war sicherlich der Pfau mit einem Anlass.
Es gibt eine Ludwig-Pfau-Straße in Heilbronn, eine Ludwig-Pfau-Schule, aber zum Beispiel kein Denkmal. Warum denn eigentlich nicht?
Er war auch nach seinem Tod ein bisschen ein Pechvogel. Sein Freundeskreis hat Geld gesammelt für ein Denkmal. Und es kam auch einiges zusammen. Das war ein Projekt, das über viele Jahre verfolgt wurde. Ganz normal, nur keine Eile, soll ja gut werden. Und dann kam die Inflation und das Geld war futsch.
Okay, dafür kann die Stadt Heilbronn jetzt auch nichts.
Ich habe Ulrich Meyer gefragt, was Ludwig Pfau denn heute über Heilbronn denken würde. Das hat er dazu gesagt.
Ich denke, das bürgerschaftliche Engagement, das sich in den letzten Jahren in Heilbronn entwickelt hat, dieser Optimismus, Neues anzugehen, dieses Klischee, Heilbronn, die Stadt der Krämerseelen, zu überwinden, sich zu öffnen, sich auch zum Beispiel der Jugend zu öffnen, das hätte er sicher sehr geschätzt.
Das Stadtarchiv hat ganz aktuell eine Videoclip-Reihe zu Ludwig Pfau ins Netz gestellt. Zu Leben und Werk. Das ist auch sehenswert. Aber das kann Miriam Eberlein selber erzählen.
Wir versuchen da einen anderen Zugang zu Pfau zu finden. Wie können wir den Pfau jetzt in Corona-Zeiten so darbieten, dass es ein bisschen witzig rüberkommt, dass man die wichtigsten Stationen in seinem Leben so auf humorvolle Weise, dass man einfach Lust hat, sich das anzuschauen. Wer ein bisschen mehr wissen will, kann die Blogbeiträge vom Stadtarchiv dann dazu lesen.
Am 15. Juni unterhält sich Miriam Eberlein mit dem Enkel von Theodor Heuss über Ludwig Pfau im Literaturhaus. Das kann man sich auch im Stream angucken.
Wieso gerade mit dem Enkel von Theodor Heuss?
Das hat Tradition. Schon der kleine junge Theodor Heuss, immerhin der erste Bundespräsident, musste als Kind mit seinem Papa immer auf den Heilbronner Friedhof gehen und die, wie wir jetzt wissen, leere Pfau-Urne angucken, weil die ganze Familie Heuss den großen Sohn der Stadt so sehr schätzte.
Und heute kennt ihn kaum noch jemand, auch nicht in Heilbronn.
Naja, du kennst ihn jetzt ein bisschen.
Ich habe das Gefühl, ich kenne ihn jetzt schon ganz gut.
Nein, da gibt's noch viel zu entdecken. Ich meine, ein deutschlandweit aktiver Satiriker aus Heilbronn, der echt was bewegt hat. Wo gibt's denn sowas?
Hallo?
Ja, Oliver, hallo. Ja, das ist ja witzig. Gerade hätte man für einen Moment glauben können, wir reden von dir. Dabei reden wir über Ludwig Pfau. Kennst du, oder? Ja, klar kennst du den. Das ist Oliver Maria Schmidt, der deutschlandweit aktive Satiriker aus Heilbronn. Sag mal, Oliver, hast du vielleicht noch ein bisschen O-Ton für mich zu Ludwig Pfau? Hm? Ah, super, warte, ich stell dich mal laut. So.
Ja, Ludwig Pfau, der hat mich ein Leben lang begleitet. Es gibt wohl kaum einen Nachgeborenen, der so sehr im Gefolge des großen Heilbronner Satirikers wirkt wie ich. Ich kann das auch beweisen. In meiner Präsenzbibliothek finden sich neben einem Ludwig-Pfau-Band aus der Reihe des Marbacher Magazins auch die vom Kollegen Rainer Moritz herausgegebenen ausgewählten Werke und ein antiquarisches Bändchen mit seinen Gedichten. Aus tief empfundener Verbundenheit mit dem überzeugten Antimilitaristen vergeudete ich bereits einen Großteil meiner Heilbronner Jugend im heute nicht mehr existenten Ludwig-Pfau-Stüble. Und wenn ich heutzutage in der Neckarmetropole logiere, dann prinzipiell in der Ludwig-Pfau-Straße, denn da wohnt meine Mutter. Und wie Pfau wurde auch ich Herausgeber eines satirischen Magazins. Nur mit Flucht und Gefängnis hapert's noch ein bisschen, aber das könnte bei meiner nächsten Reise in die Türkei ja schon klappen, das mit dem Gefängnis jedenfalls. Vorbildlich scheint mir nicht nur Pfaus dichterisches Können, sondern auch, und hier ist er wohl ganz Schwabe, seine vielgerühmte Neigung zur galanten Plauderei, ja zur Koserie, von der uns die Schriftstellerin Isolde Kurz berichtet. Bekannt war seine Unergiebigkeit im Gespräch, das er meist bloß mit einem dumpfen Knurren begleitete oder ab und zu durch ein Kraftwort vom schwersten Kaliber bereicherte, um gleich wieder in tiefes Schweigen zu versinken. Ja, so weit möchte ich's auch mal bringen. Denn in Wahrheit drückte Pfau damit wohl nur seine unerschütterliche Abneigung gegen allzu dumpfen Tratsch und Lädtegeschwätz aus. Denn wie dichtete einst der Jubilar? Was wolltet ihr uns singen und sagen von jenen alten Tagen? Wir wollen euch sagen und singen von anderen als den heutigen Dingen.
Ja, super. Vielen Dank dir, Oliver. Nur dann ist der Podcast aber jetzt eigentlich zu Ende. Oder was soll man noch sagen?
Auf Wiederhören.
Genau. Sie hörten den Bibliocast, den Podcast der Stadtbibliothek Heilbronn. Mit den Stimmen von Miriam Eberlein, Erhard Jöst, Ulrich Meyer, Rebecca Scherschmidt und Oliver Maria Schmidt. Redaktion und Produktion Nikolai Köppel, Musik Stefan Dittrich und Sergio Veseli. Hier im Netz stadtbibliothek.heilbronn.de.